featuring Flex FM.
Run. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut an diesem Donnerstag. Für alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen.
Allow me to reintroduce myself.
Mein Name ist Simon. Ich habe auch diese Woche wieder einen Gast da. Er ist Rapper aus Prinzip und sehr Baba wie ein Bär, denn er war seltener in der Klasse als im Sekretariat. Er kennt die echten Stories, denn sein Haus war jahrelang eine Couch. Der Brudi kam von unten zu den Bands, denn in den dunkelsten Zeiten macht Träumen Mut. Ich freue mich, dass er da ist. Cashmo ist bei uns. Hallo.
Was geht ab, mein Freund? Wieder ein super Intro. Das muss man dir einfach lassen. Das hast du drauf wie kein anderer, ne? Ja, so ist das.
Ja, man tut, was man kann.
Du solltest vielleicht auch mal ein paar Bars bitten hier, ne?
Das letzte Mal warst du mit Twin hier im Mai, glaube ich. Da habt ihr gerade Welcome to Hate 2 auf den Weg gebracht. Ihr habt, glaube ich, bei uns sogar das Datum announced. 26.06. habt ihr euch drauf geeinigt. Ihr konntet es halten.
Ja, das war halt für Exclusive, für Flexclusive, ne? Also würde ich mal behaupten.
Genau. Ist krass, weil mir kommt es gar nicht so vor wie ein halbes Jahr. Mir kommt es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an Corona und Co., aber es kommt mir gefühlt vor, als ob es vor einem Jahr wäre, wo ihr
hier
wart.
Ja, aber bei mir eigentlich auch irgendwie. Aber ich denke auch, das ist einfach die aktuelle Lage mit Corona und so. Das zieht die Zeit extrem irgendwie. Ne?
Jetzt hast du ein eigenes Album draußen, an dem du, glaube ich, 3 Jahre lang geschuftet hast.
Genau.
1998, am 20. November kommt es raus, 2011-20.
Kann man sich gut merken.
Kann man sich gut merken. Und eine der Auskopplungen klingt so.
Hab damals schon geträumt von dem SEC, 600 Kubik, Liter B, ich hab 20 Zoll Facken, MAE. Auch wenn du all das hast, ist Fuck. Sind wir immer noch hier abgeschrieben, Pack, bleib Pack, liegt am Meer. CAS, Paramilitär, 5-2 Ghetto Kings, sagen wir noch mehr. Beat mit den Pimps, noch der Abergang geklärt. Spielen und gewinnen, CA, Baba,
also, das war die erste Single, nichts mehr.
Schieb gut nach vorne, ne?
Du hast auf jeden Fall gesagt, hallo, hier bin ich.
Das war auch das Ziel, ne? Also, ich wusste, NTM wird erstmal so ein bisschen die Türe mal auftreten, ne? Und dann ist die Szene oder Deutschland bereit für den Rest, der da kommt, was wir dann auch gesehen haben, wo wir ja wahrscheinlich noch hinkommen werden.
Du hast
hier,
nämlich,
ne,
noch ein paar weitere Singles rausgebracht jetzt, genau, und über die wir auf jeden Fall auch sprechen müssen. Ich würde gerne wissen, wann du zuletzt mal wieder jemanden bis zur Ausfahrt verfolgt hast, quasi, weil er eine Lichthupe gemacht hat oder ähnliches.
Ja.
Und wir haben Radiopremiere heute auch, weil obwohl es erst am 20.11. rauskommt, haben wir im Vorfeld gesprochen und wir können schon ein paar Songs hören.
So sieht's aus.
Unveröffentlichte, wohlgemerkt. Ja. Du hast den Beat gemacht von NTM auch, oder?
Genau.
Ne?
Natürlich.
Schönes Brett geworden, auf jeden Fall. Deine Beats werden ja eh gefeiert, denn du hast, Obi Twice hat Kontakt mit dir aufgenommen auch. Ne?
Genau, ja. Das sind so Sachen, die habe ich die ganze Zeit irgendwo dann hinter. Das sind noch ein paar mehr sogar von den Künstlern da drüben, die mir schon geschrieben haben und arbeiten wollen. Eine ganz lustige Story ist auch, der ist ja jetzt natürlich kein Name, der profitiert jetzt einfach nur durch seinen Dad natürlich ein bisschen, also der Sohn von Nate Dogg. Irgendwann hatte ich mal irgendwie mit ihm geschrieben, kam irgendwie in den Kontakt. Und ich bin immer einer, ich habe so eine Krankheit, ich erzähle eigentlich nie, dass ich so selber auch Artist bin. Irgendwie, ich erzähle immer so, ja, ich mache Beats, dies, das, können wir mal gucken, können wir mal checken. Und dann habe ich gesagt, ja, flank mal deine Nummer rüber und dann schicke ich dir mal was. Und dann war der so rum am Drucksen irgendwie, so mit Nummer. Und dann habe ich ihm gesagt, ach, komm, scheiß auf den, so, weißt du, was will ich mit dem? Und dann war ganz lustig, so ein Monat oder ein paar Monate später habe ich auf einmal eine Nachricht von dem und dann schreibt er auf einmal so, sagte, ich habe gehört von dir jetzt, du rappst auch selber, davon hast du mir gar nichts erzählt, so haha, ne? Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich bin halt schön undercover unterwegs und so, ne? Und wie ich dir gesagt habe, ne, wenn man mal was machen will, gib mir eine Nummer, zack, hat er mir direkt 3 Sekunden, hat mir seine Nummer geschickt, aber war alles irgendwie ganz anders, so, weißt du? Ich bin da immer sehr, sehr bescheiden. Ich habe noch ein paar große auf jeden Fall, die ich selber gepumpt habe in meiner Liste, mit denen ich da schon in Kontakt bin. Und schauen wir mal, vielleicht, wenn irgendwann diese ganze Corona-Zeit mal vorbei ist, vielleicht jettet der Brudi ja dann mal nach drüben. Und ich denke, das wäre auch eine coolere Ebene zu arbeiten, als irgendwie so dieses Internet-Ding zu machen.
Ach so, hin und her schicken meinst du
ja,
so?
Ja, habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann lass mal ins Studio gehen oder lass irgendwas machen, richtige Sessions machen, was ich auch fühlen kann. Und dann wäre ich auch bereit. Aber selbst wenn irgendeiner der Größten da drüben irgendwie was machen wollen würde, so einfach jetzt so hier in Deutschland irgendwo in der Ecke meine Beats zu bauen und da hinzuschicken und zu hoffen, dass die irgendwann rauskommen, das hat für mich nicht denselben Vibe, als den Vibe, den die mir ja eigentlich jahrelang vorgelebt haben, wenn ich mir angucke, wie die halt eigentlich arbeiten. Entweder so oder...
Aber jetzt mal ohne Mist, wenn jetzt Dre sagen würde, quasi, hier schick mal ein paar Beats rüber und Eminem schreibt meine Texte, wie du es ja auch gesagt hast, nach dem Motto, dann würdest du schon überlegen,
Dre, glaub ich, aber Dre, das ist aber auch eine ganz andere Nummer.
Nee, weil du gemeint hast, einer der Großen, deswegen.
Das ist aber auch, das ist, ne, ich sag ja auch immer, Dre ist Traumfeature zum Beispiel, für mich absolutes Traumfeature, weil man den auch gar nicht kaufen könnte. So, das ist den kannst du komplett abkoppeln von dieser ganzen Szene da. Der ist einfach the man.
Der schwebt so drüber irgendwo.
Ja, der schwebt komplett drüber und du könntest ihn noch nicht mal kaufen. Weißt du, da könnte jetzt der erfolgreichste deutsche Rapper kommen und sagen, hey, ich gebe dir sogar 1 Million. Ich sag, Alter, ich bleibe auf meiner Yacht hier und schipper ein bisschen vor Vulkaninseln vorbei. So, weißt du, interessiert mich gar nicht. So einfach, der ist halt Endliga. Ne? Ja. Da ist alles anders.
Wie ist der Stand bei Obi Trice jetzt?
Ja, der letzte Stand war, dass ich dann einfach nur gesehen habe, dass er ja da auch irgendwelche Probleme hat, irgendwie mit seiner Frau oder irgendwas, habe ich irgendwas, gab es ja irgendwelche News, wir haben jetzt seitdem auch noch nicht mehr geschrieben, das war ja schon, lag ein bisschen zurück da, dieser Schriftverkehr, den wir da hatten, aber mal schauen, mal sehen, also bei Obi wäre das so ein Ding, worauf ich Bock hätte, der ist ja eigentlich gar nicht mehr am Start. Also der ist ja eigentlich weg vom Fenster. So, aber der hat natürlich richtig geile Dinger gemacht und vor allen Dingen hat der immer so Beats genommen, die ich eigentlich sehr gut beherrsche. Diesen einen Style von Beats, die so nach vorne gehen. Zum Beispiel wie auf dem 1994-Album der Song Die Eins. Da ist zum Beispiel auch dieser Beat, das wäre der optimale Obi Trice Beat. Mit so einem Künstler hätte ich einfach Bock, nur rein aus Passion, wenn der Bock hätte, weil der ist eh nicht mehr am Start. Wenn der sagt so, hey, komm, ich komme mal eine Runde zum Beispiel nach Deutschland, so, dann würde ich sagen, komm, wir gehen ins Studio und es geht mir gar nicht um Geld, scheiß drauf. Dann geht es sich für mich um diese Mission, dass ich versuchen wollen würde, nochmal das zu schaffen, was der schon mal erreicht hat quasi. Denselben Sound, denselben Vibe und das so zu machen. Rein Passion, ohne finanzielles Interesse, es würde mich gar nicht interessieren. Es geht nur darum, für mich selber, so, ne. Das wäre für mich so interessant.
Ja, aber mal gucken, was da noch kommt. Und dann jetzt, bevor wir Mucke hören, beschreib dich den Leuten nochmal selbst in 3 Worten. Cashmo in 3 Worten.
Cashmo in 3 Worten. Fleißig, fokussiert und standhaft.
Du bist 84er Baujahr, in Aachen aufgewachsen, mit deiner Mom, deinem Dad und deiner Schwester. 1994 hat deine Schwester dann behauptet, euer Dad hätte sie missbraucht. Daraufhin ist deine Mom mit euch 2 abgehauen, Anzeige erstattet und so weiter und so fort. Du hast viel Scheiß gebaut. Ich meine, du warst 11 oder 10, so relativ viel durcheinander geraten da. Mit 11 dann das erste Mal ins Heim gekommen. War das dann diese Mofa-Story zufällig auch?
Genau, das war die Mofa-Story, ja. Also die finale Story halt, ne?
Genau, das Ende der Mofa-Story. Dann mit 12 hast du den ersten Kieferbruch gehabt, das heißt viel einfach mit Action zu tun gehabt, bis ins Pflegeheim, in Pflegefamilie, ins Heim gekommen, wieder zur Pflegefamilie, in Parkhäusern gepennt, lange Zeit ohne Obdach. So. Und ich breche das jetzt wirklich ganz stark krass runter, weil da ist natürlich sehr, sehr viel mehr passiert. Wie gesagt, die Doku sehr zu empfehlen. Bis dann irgendwann du einen Tankstellenraub gemacht hast, erwischt wurdest, dafür in den Knast kamst, hast die Schuld auf dich genommen noch dafür, weil du wusstest, okay, da hat sich eh was angeleppert, du gehst rein und warst mit 15 dann der jüngste Insasse.
Genau.
Bist für 3 Jahre dann in den Haps gegangen und das war dann 1998.
99 ist erstmal Anfang, so. Genau. Das war 98, war diese Fluchtzeit, wo das dann halt so alles anfing. Dann 99 ist das erste Mal U-Haft, 6 Monate, dann kurz raus, ich sollte wieder mein Umfeld verlassen. Dann Bewährungswiderruf, dann auf Flucht, dann den Überfall nochmal und dann halt mit erstmal Bewährungswiderruf plus Überfall 3 Jahre mit 18 dann wieder raus und um das auch schnell runterzubrechen, im Knast auch dann die Liebe zur Musik entdeckt. Die habe ich zwar schon vorher entdeckt als Konsument, aber nicht als aktiver Schreiber. Ne? Das war dann noch das, was mir einen neuen Fokus im Leben gegeben hat. Die Musik. Ab da, von dem Moment an hatte ich ein Ziel.
Welcome back. Der Brudi ist bei uns. Einer deiner Singles hat ganz schön viel Aufmerksamkeit gesorgt oder für viel Aufmerksamkeit gesorgt. So viel, dass du selbst sogar ein 20-minütiges Statement dazu rausgebracht hast. Die Taz hat über dich berichtet, etc. pp. Ganz schön Wellen geschlagen. Zur Einordnung, korrigiere mich. Du hast einen Song namens Allmann gemacht. Darin geht es um deine Erfahrung als Deutscher in der Hood. Dazu gibt es auch ein Video mit deiner Bildsprache, die unter anderem suggeriert, als Deutscher darf man das nicht sagen, dass man diskriminiert wird oder grundsätzlich nichts sagen. Hiphop.de hat daraufhin einen Artikel verfasst, wo sie unter anderem sinngemäß geschrieben haben, da stürzt sich jetzt ein rechter Mob wie die Schmeißfliegen auf die Kommentarspalten. Dazu hast du einen Post gemacht, dann gab es viel Gegenwind gegen Hiphop.de. Sie haben daraufhin die Formulierung geändert. Du hast dann nochmal ein Video-Statement gemacht und eine Entscheidung verlangt, eine Entschuldigung verlangt von Hiphop.de. Und jetzt sprichst du in verschiedenen Interviews noch über das Thema, weil es immer wieder hochkommt. Andere Leute nehmen sich das Thema und berichten über dich, ohne mit dir zu sprechen darüber. Genau. Und du hast jetzt 3 Jahre an dem Album gesessen ungefähr. Wenn du jetzt nach der Debatte um den Song und um das Video nochmal nach 2017 oder wann der Song entstanden ist quasi zurückgehen könntest, angenommen er würde vor 3 Jahren entstanden worden sein, würdest du den Song nochmal genauso schreiben und auch das Video nochmal genauso machen?
Ja, würde ich auf jeden Fall, weil sonst wäre ich auch jemand, der sich verbiegen lassen würde durch die Meinung anderer. So, weil ich stehe hinter den Dingen, die ich in dem Song sage, und ich stehe auch hinter den Bildern und ich sehe auch nichts Verwerfliches daran. Ne? Das sind halt einfach, das ist halt wie ein Musikgeschmack. Es gibt halt manche Menschen mit einer anderen Philosophie vom Leben oder so Ansehung oder also vom Leben. Oder es gibt Menschen, die sich generell vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass sowas existiert, weil die irgendwie aus einem ganz anderen gesellschaftlichen Bereich kommen und noch nie Zugang in unsere Welt hatten, da wo wir uns aufgehalten haben, wo wir gelebt haben. So, und aber nur aus diesem Grund heraus kann man halt natürlich nicht abstreiten, dass sowas nicht existiert. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass bei der Kritik, bei dem Song, dass halt ganz viele andere Rapper-Kollegen sich da an meine Seite gestellt haben und gesagt haben, hey, Song ist absolut legitim, ob es jetzt die Bantus sind oder ein Azad oder genau. Sido und so weiter. Das war auf jeden Fall schon mal auch sehr wichtig, so um da ein Zeichen zu setzen. Das sind Sachen, die existieren und sollten halt auch ausgesprochen werden können. Und der Song war ja auch keine so nationale Hymne, lass mal alle aufstehen, sondern einfach ein Erfahrungsbericht aus der Hood eines Allmanns.
Halt. Ja, also du hast gerade eben Azad angesprochen und er hat es, glaube ich, so verstanden, wie du es auch gemeint hast. Er genau. hat nämlich Folgendes gesagt.
Und ich fand es richtig nice, ich fand es richtig cool, ich fand es ehrlich. Ist doch absolut legitim, dass jeder seine Gefühle im Rap ausdrücken kann. So, weißt du? Und wenn jetzt ein Deutscher sagt, hey, ich als Deutscher habe auch Diskriminierung erlebt, ja, dann darf er doch darüber sprechen, ohne dass er dann irgendwie in die rechte Ecke gedrängt wird.
Und genau. Wie hätte der Artikel sein sollen von hiphop.de oder sein müssen, damit du cool damit gewesen wärst? Weil du hast ja auch schon an der einen oder anderen Stelle eingeräumt, dass man natürlich sich auch kritisch über den Song äußern kann.
Natürlich.
Aber wie hätte er sein sollen, damit du cool damit gewesen wärst?
Man hätte halt einfach erstmal den Song neutral werten sollen, also auch von Part 1 bis Part 2. Weil in Part 2 kommen zum Beispiel viele Sachen halt drin vor, wo ich ja eigentlich dagegen ankämpfe, gegen diese Spaltung, wo ich sage so, hey, wir sitzen ja alle in einem selben Boot, weißt du, wegen Hautfarbe streiten, so, das muss halt alles nicht sein. Dass man den Song erstmal so neutral bewertet hätte und dann hätte man natürlich dazu vermerken können, dass es ein wichtiger Song ist, dass man sowas auch einfach mal ausspricht, dass es natürlich auch immer noch so einen faden Beigeschmack hat, weil vielleicht die ein oder anderen sich halt an manchen Stellen vielleicht da bedienen könnten. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich diese Menschen bedienen möchte. So. Und ich finde, das habe ich auch ganz klar in diesem Song klar gemacht. Und deswegen hat mir diese Untersteller, diese Berichterstattung, so dieses Unterstellen, dass eine ganze Community, die darunter kommentiert hat, in den ersten Minuten, wo es noch gar nicht so eine Wellen geschlagen hat, dass es jetzt irgendwelche Rechtsforum erreichen hätte können, dann schon als rechter Mob betitelt wird. Und das ist halt für mich so, ich will in meinem Leben niemals mit einem Nazi verglichen werden oder Nazi genannt werden oder rechter Mob, genau wie, denke ich, niemand in meiner Community, weil das ist für mich so mit einer der schlimmsten Beleidigungen, wie man mich beleidigen könnte. So, das ist so, und deswegen ist da eigentlich immer noch nach wie vor eigentlich eine Entschuldigung fällig. Es wird jetzt halt einfach nur totgeschwiegen. Was mich auch sehr daran ärgert, ist, wie du auch selber ja eben gesagt hast, dass dann der Bericht nochmal umformuliert wurde, aufgrund des Shitstorms, der dann auf hiphop.de der Seite stattgefunden hat. Was mich daran ärgert, ist so, sie sind auf einmal so unter Beschuss, ändern daraufhin, rudern aber nicht zurück. Aber was wäre gewesen, wenn sie nicht unter Beschuss geraten wären und ich wäre unter Beschuss geraten? Was wäre passiert? Ein, zwei Tage später vielleicht nochmal einen Bericht, nochmal ein bisschen so drauftreten und einfach die Karriere, einen Künstler und sein Brot kaputt machen. So, und das ist etwas so, weil ich versuche schon zu sehen, was wäre passiert, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre. So. Und das ist der Grund halt, das kann ich nicht so stehen lassen einfach.
Also wissen wir natürlich nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass du diese Gedanken hast. Einfach. Ja. Ich finde, du hast auch gerade beschrieben, dass man Sachen vielleicht da und da anmerken kann. Ich finde, Credibil, der hat nämlich in seinem Podcast-Resümee mit Frustra und mit Klo 144 drüber gesprochen und Credibil hat es so formuliert, was ich auch sehr treffend finde.
Ich denke, Cashmo ist in erster Reihe jemand, der sich für etwas einsetzen wollte und sich vielleicht etwas zu sehr an der Grenze zwischen kritisch und mutig bewegt hat.
Das ist ja im Endeffekt das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, was du schön gefunden hättest, wenn es hiphop.de gemacht hätte, wo sie quasi es im Endeffekt anerkennen, was da der Grundgedanke war, nämlich, dass du einfach nur einen Erlebnisbericht gemacht hast. Und
genau.
Ich sag auch, also ich kenne das auch, ich kann es komplett nachvollziehen, dass du Diskriminierung erfahren hast, so in der Hood. Und aber es natürlich Punkte gibt, die man da hier und da ansprechen kann. Und dass es auf der einen Seite auf jeden Fall mutig war, aber natürlich auch gewisse Punkte berührt, die man kritisch sehen kann. Und in dem Podcast hat Klo 1444 auch was Wichtiges gesagt zu dem Thema, zieht es quasi die falschen Leute an oder nicht? Er hat nämlich Folgendes gesagt.
Lieber sollen Rechte einen Typen feiern, der nicht rechts ist, als dass Nicht-Rechte einen Typen feiern, der rechts ist. Weil Cashmo wird keine Leute radikalisieren. Cashmo wird niemals dafür sorgen, dass Menschen, die kein rechtes Gedankengut haben, selber zu Nazis werden.
Interessant auf jeden Fall.
Also natürlich wünscht man das keinem und natürlich will man nicht das, ne? Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass du jetzt nicht willst, dass Leute das hören, aber erstmal Worst-Case-Szenario gedacht, so, die hören das und hören vielleicht noch andere Songs von dir, aber die Gefahr ist nicht da, dass die in irgendeiner Form radikalisiert werden.
Nein, auf gar keinen
Im Gegensatz
Fall.
Zu andersrum. Jemand, der tendenziell nicht rechts ist, quasi, und rechte Musik hört, der läuft natürlich dann Gefahr, vielleicht dann irgendwie ein bisschen eingefangen zu werden, so, ja. Nur zu dieser Thematik, so, wie groß ist die Gefahr von diesem Song? Und klar, man kann halt irgendwo, verliert sich's dann, was man damit macht, so, ja, mit dem Song. Ich habe ihn auch komplett so verstanden, wie er gemeint ist. Das habe ich dir auch vor ein paar Tagen schon gesagt. Und du bist, also, wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt, weiß, du bist straight Hip-Hop, du bist safe, nicht rechts, so, das ist einfach, also das ist kompletter Quatsch, dass diese überhaupt diese ganze Thematik damit reingekommen ist.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Kritikpunkte und inwieweit kannst du denn die Kritik verstehen, die zum Teil quasi an dich rangetragen wird?
Wie gesagt, ich habe versucht, immer auf jeden Punkt, wo es mir wirklich war, einzugehen. Mir sind aber natürlich auch oftmals die Hände gebunden. Ich kann jetzt auch zum Beispiel nicht auf jeden Kommentar oder irgendwie eingehen. Das bringt mich, würde mich ja dann auch in eine Position bringen, dass man denkt, so, okay, ich versuche hier was zu verschleiern und müsste mich die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen. Ich stehe hinter dem Song so und ich stehe halt auch hinter den Bildern. So, weil ich kann ja folgende Kritikpunkte nennen. Die Kritikpunkte sind eine Deutschlandflagge über eine Motorhaube von einem Mercedes-Benz, dem deutschen Auto, dann der Adler und der Schäferhund. Da habe ich auch jetzt schon ein paar Mal in den letzten Tagen das auch erklärt, wie das, warum, also die Frage gestellt, warum das so problematisch jetzt diese Bildsprache bei mir ist, wenn ein Rapper mit türkischen Wurzeln eine türkische Flagge präsentiert und einen Kangal in seinem Video präsentiert, wird niemals einer kommen und sagen, hey, damit ziehst du die Leute vom Islamischen Staat an. So, ISIS-Kämpfer oder ne? So.
Mich hat interessanterweise, weil du die Sachen immer wieder ansprichst, Benz, Fahne und Adler, das war mir komplett egal.
Ja.
Wirklich, das hab ich gesagt, mach doch, ja klar, Benz, Statuszeichen einfach von egal, gar nicht deutsch, sondern einfach, ich hab's geschafft, quasi so. Du hast
was
sagen?
Und für das, was jetzt quasi am Ende daraus entstanden ist, diese ganze Debatte, weil ich den Song so gemacht habe, ist eigentlich das beste Beispiel, warum ich das Klebeband benutzt habe. Weil ich habe das Klebeband quasi mit diesem Song einmal kurz abgenommen, habe so meine Sicht der Dinge erzählt, was für einen Deutschen nicht so einfach ist aufgrund unserer Geschichte. So. Und im Video haben die Leute diesen Klebeband auf dem Mund drauf, da passiert nichts, die werden nicht attackiert, alles ist cool. Nimmst du aber dieses Klebeband einmal ab, so wie ich es gemacht habe in diesem Song, geschieht dir genau das, was jetzt passiert ist.
Ich glaube, da vermischen sich ein paar Sachen, weil diese Klebeband-Sache ist dann mit mir tatsächlich, habe ich gedacht, so, vielleicht nicht ganz so glücklich. Und ich habe mir jetzt nochmal überlegt, ich glaube es, weil in diesem Video ist ja, glaube ich, eine blonde deutsche Frau, ein älterer, glaube ich, älterer deutscher Mann und noch irgendwer, keine Ahnung, mit so einem Klebeband vorm Mund. Und du sprichst ja, also der Grundgedanke von dem Song ist, deine Erfahrung aus der Hood zu schildern. Ich glaube, weder die deutsche Frau noch der alte Mann wird jetzt quasi erlebt, diese Diskriminierungserfahrung, die du erlebt hast, quasi in der Hood. Und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn du auch, sag ich mal jetzt so stramme Kanacken in Anführungszeichen so, wie dich dahingestellt hätten mit diesem Mund. Da hättest du nochmal eine andere Couleur gehabt. Weil aber ich glaube,
das hätte keinen Sinn ergeben.
Naja, aber das wirkt ja so wie in ganz Deutschland quasi darf man nichts mehr sagen. Also, das wird damit transportiert. Ich weiß, du hast es nicht ganz so gemeint, aber ich glaube, dadurch, dass du quasi so einen Durchschnitt der deutschen Gesellschaft quasi abgebildet hast und gesagt hast oder damit suggeriert hast, man darf nichts mehr sagen quasi, man darf seine Meinung nicht mehr äußern, was ja genau in diese AfD und Co-Propaganda reinschlägt, quasi in diese Kerbe reingeht. Das ist, glaube ich, das Thema, warum sich viele da so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern teilweise sehr stark daran stören, weil natürlich in Deutschland darf man seine Meinung sagen. Und zwar ganz stark und viel. Und es wird ja teilweise auch in, keine Ahnung, auf Parteitagen quasi werden ja teilweise Beleidigungen rausgehauen und bis zum geht nicht mehr. Als es um die N-Wort-Debatte ging, da wurden auch teilweise rassistische Beleidigungen gemacht und das darf man ja alles sagen. Also es ist ja nicht so, dass man in Deutschland nichts mehr sagen darf, das ist ja kompletter Quatsch. So, ich weiß, was du meinst. Du sagst, ich darf nicht als Deutscher sagen, dass ich Diskriminierung erfahren habe. So. Und das ist aber, glaube ich, ein bisschen verzerrt durch die Bildsprache und kam bei anderen nicht ganz so an. Ich glaube, das ist das, was du gemeint hast im Grundkern.
Nein, aber auch im Grundkern. Trotzdem ist es so, dass wir doch schon ein bisschen vorsichtiger sein müssen mit unseren Äußerungen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Videos, die ich auch gepostet habe, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, Dinge, die zum Beispiel ein Elgir gesagt hat oder ein Kodo gesagt hat. Wenn ich sowas gesagt hätte, wäre Karriere vorbei. Deren Karriere aber existiert. Dafür steht das Klebeband. Deren Karriere ist nicht vorbei. Da sitzt ein Elgier in einem Interview und sagt zu Toxic, wenn ich Deutscher wäre, ich wäre Nazi. Der haut einen Satz raus, der ist so, das ist unfassbar, was er da gesagt hat quasi. Und noch ein paar andere Dinge noch hinterher. Das wäre ja natürlich das Aus für mich gewesen, als Deutschen. Verstehst du so? Es wird schon doch, da wird Unterschiede gemacht. So. Und das ist eigentlich das, die Message dahinter, so, dass wir aufhören sollten, uns immer. Deswegen ist auch der Hammer in den Fernseher geflogen, dass wir aufhören sollen, immer wegen dieser Geschichte so immer da so uns so spalten zu lassen. So, weißt du, das ist ein sehr kompliziertes,
ist ein sehr komplexes Thema. Und deswegen, Thema. Ja, aber deswegen glaube ich, ist es ein bisschen verzerrt, weil du eigentlich einen Erfahrungsbericht machen wolltest, quasi, ich wurde diskriminiert in der Hood, aber dann auch was aufs gesellschaftliche große Ganze quasi projiziert hast. So.
Genau.
Und da wird es, glaube ich, schwierig dann, weil es natürlich viel komplexer ist. So. Nationalstolz, das Thema quasi auch bei Türken und so weiter und so fort, klar kann man stolz auf sein Land sein, aber grundsätzlich soll es ja egal sein, woher man kommt. Natürlich. Sagst du ja auch selber.
Ja, ist auch
Herkunft so. Ist komplett wurscht. So, ja. Und alles, was man mit Nationalstolz zu tun hat, ist natürlich ganz schnell, andere gehören nicht dazu und nur wir.
Aber meine Philosophie da ist ganz klar. Also das ist eigentlich das, wofür ich jetzt stehe. Ich stehe quasi dafür mit dem Song und dafür kämpfe ich auch gerne. Es ist halt so, dass in diesem Land, sagen wir jetzt, jede Flagge oder Farbe von anderen Nationen wird nicht kritisch, quasi so kritisch gesehen, wie jetzt zum Beispiel eine deutsche Fahne, wenn du die raushängst. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt zum Beispiel, was der richtige Weg wäre, lass uns jetzt erstmal so erreichen, dass ein Deutscher einfach mal seine Fahne jetzt zeigen könnte, dass dasselbe Recht sich rausnehmen könnte, ohne direkt in eine rechte Ecke oder als Nazi abgestempelt zu werden. Und wenn wir das erreicht hätten, dass alle da wieder irgendwie gleich sind, was aber natürlich aufgrund unserer Geschichte sehr schwierig ist, wenn wir alle dann wieder gleich sind, dann lass doch bitte jetzt alle Fahnen dann nehmen und dann schmeißen wir die gerne in den Mülleimer. So. Und verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, du
und
bist das, erst auf gleiche Ebene, genau. Und dann können wir es beiseite legen. Genau. So ist die Frage,
das ist fair.
Ist die Frage, ob das der schlauste Weg ist. Ich kann es nachvollziehen, dass du so denkst. Aber natürlich.
Weil sonst hat man mir mein Recht irgendwo auch genommen. Und das ist auch Diskriminierung. Quasi.
Ja, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, das letzte Mal, das ist nicht das letzte Mal, aber natürlich gab es einfach in der Geschichte einfach zwei wesentliche Punkte, als Deutsche quasi ihre Fahnen zusammengerottet haben, in Anführungszeichen, jetzt ja, und gesagt haben, komm, wir sind geil und gehen nach vorne. Krass runtergebrochen jetzt, also ne, nicht bedingt, aber um es einfach zu simplifizieren, es ist einfach zwei Weltkriege sind von Deutschland aus entstanden.
Das stimmt.
So, deswegen ist es natürlich eine ganz andere Sensibilisierung, wenn da Deutsche mit den Flaggen quasi nach vorne gehen und sagen, ist es geil hier zu sein. Und natürlich hast du genauso wenig mit Hitler zu tun wie ich. Vollkommen richtig, also safe. Und ich finde auch, die Deutschen sollten, oder was heißt, wir Deutsche sollten nicht die ganze Zeit mit gesenktem Kopf rumlaufen und uns schämen quasi, dass diese Sache passiert ist.
Genau.
Gleichzeitig müssen wir aber Verantwortung tragen, finde ich, weil wir in diesem Land leben, wo es passiert ist.
Natürlich, also da bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, bei mir geht es einfach nur um die Fairness halber. Und ich sage ja auch nicht, lass uns jetzt rausgehen und alles in die Fahnen zeigen. Es geht schon darum, dass, wenn einer jetzt mal da hinten irgendwo kurz eine Fahne an seinem Balkon hängt, weil er gerade Bock darauf hat, soll nicht das Gefühl aufkommen von in der ganzen Umwelt oder in seinem ganzen Umfeld gerade, oh, da muss ein Nazi wohnen an diesem Balkon dahinter. So, weil das ist etwas, das darf nicht sein, weil das ist schon krankhaft. So, dass unsere, weil sonst müssen wir die Fahne, die auch nochmal entfernen und uns nochmal eine neue einfallen lassen. So, wenn das die ganze Zeit mit Nazi und mit rechten Gedankengut verbunden wird. So.
Ja,
also ich finde das einfach kacke.
Der auch wieder, ich muss wieder auf Krebiel verweisen, weil der wirklich auch in dem Podcast auch eine andere sehr interessante Sache gesagt hat, nämlich dass er meinte, dass das Problem sei, dass die Helden von dieser Zeit, vom Zweiten Weltkrieg, zu wenig gefeiert wurden. Also die Leute, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben und dagegen gekämpft haben, quasi, dass sowas passiert. Und wenn man die mit in den Fokus genommen hätte, so in der Aufarbeitung danach, glaube ich, hätte man vielleicht, oder seine Meinung, ich teile es tatsächlich zum Teil, dass man dann vielleicht es geschafft hätte, dass es nicht so ein ganz krasses Schamgefühl quasi da ist, sondern dass man eher sagt, ey, wir waren stark, wir haben uns dagegen aufgelehnt quasi und da waren Leute da, die gesagt haben, das war scheiße und es soll nie wieder passieren. Und dann hätte man nicht nur dieses, ach, tut uns, also wir müssen uns quasi schämen und, ne, und nicht zu laut sein und darf nicht zu stolz sein, so diese Gedanken, die ja teilweise in den Köpfen drin sind, so, ja. Ich sag nicht, dass es so ist oder richtig ist, aber die sind ja teilweise da, so, ja. Und das war ein interessanter Punkt, den er da genannt hat, dass einfach diese Helden zu wenig gefeiert wurden. Und natürlich ist es ein komplexes Problem. Ich glaube, bei dem Song, wie gesagt, dadurch, dass du eigentlich einen Erlebnisbericht gemacht hast, so, der vollkommen legitim ist und wie Azaz gesagt hat, das soll möglich sein. Du musst erzählen können und rappen darüber können, dass du als Deutscher da diskriminiert wurdest. So safe. So, ja. Und das hat auch nichts mit rechts oder irgendwas anderes zu tun. Das war erstmal so. Fertig, aus. Dadurch, dass das dann so eine Gesellschaftsebene bekommen hat, quasi, da wurde es dann, und das vielleicht zu vereinfacht dann und vielleicht eine Bildsprache gewählt wurde, die aneckt an manchen Dingen, wurde es ein bisschen zu komplex und man versucht dann Sachen sich rauszunehmen, die du gar nicht gemeint hast und dann wird's kompliziert. So zum Beispiel auch das Thema, ich lasse dich gleich auch was dazu sagen, das Thema, was mir nur wichtig ist, das Thema Diskriminierung mit Rassismus gleichsetzen. So, was ja, glaube ich, einfach, was du gemeint hast, ich wurde diskriminiert, also Cashmo wurde diskriminiert, so, was aber nicht gleich Rassismus ist, weil wir hatten vorhin auch kurz gesprochen, so, Rassismus ja immer Diskriminierung plus Macht ist. Wenn der Deutsche quasi sich aus der Hood irgendwie etabliert hat, rauskommt, wird er nicht mehr diskriminiert, er wird akzeptiert. Das schafft einen, in Anführungszeichen, klassischer Kanake, da kommen wir aber auch gleich noch zu, eher schwieriger. So, Marokkaner, Asiate, Schwarzer, whatever. So, wenn der rausgeht, hat er immer noch das Problem, dass er nicht akzeptiert wird, vielleicht nicht akzeptiert wird und nicht so leicht akzeptiert wird wie jemand, als der klassische Deutsche in Anführungszeichen. So. Und das ist dieser Unterschied, dass man das nicht ablegen kann.
Ja,
so, das ist aber eine Sache, die da, glaube ich, auch wieder vermischt wird. So.
Genau, weil das Wort Rassismus ist im Song nie gefallen.
Nee, auf keinen Fall. Aber es wird ja immer so genannt und du hast es teilweise auch im Statement auch genannt, quasi, dass Rassismus gegen Weiße.
Wenn man jetzt dagegen versuchen wollen würde anzukämpfen, was ich gar nicht mal möchte. Ja, natürlich, es gibt auch Länder auf diesem Planeten, da ist der Weiße nicht der die Macht hat. Quasi gibt's ja auch. Da gibt's ja. So, deswegen, man könnte das jetzt rumdrehen, aber das ist eine Diskussion für mich, die ist gar nicht erforderlich, weil man weiß schon, wovon ich spreche und wovon ich rede. Ich bin ja kein Politiker. So, Ne, ich rede von da, von dieser Diskriminierung, die ich da als Allmann quasi dann erlebe oder manche erlebt haben, mein Erfahrungsbericht. Ich bin aber nicht rausgegangen mit dem Song und wollte jetzt Politik machen. So und sagen, hey, in dem Land, in dem. Deswegen erwähne ich diese ganzen Dinge auch gerade die ganze Zeit in dieser Debatte nicht. Ich komme auch nicht mit irgendwelchen schrecklichen Taten, die andere Länder gemacht haben. So, weil am Ende des Tages würde ich mich dann gleichstellen mit den Leuten, mit denen ich nicht in einen Pott, also in einen Topf geschmissen werden möchte. Ich möchte mich so gar nicht verteidigen. Ich möchte nur meinen Song verteidigen und meine Sichtweise als Rapper, dass ich einfach einen Bericht gemacht habe über mein Leben und Dinge, die ich erlebt habe. Ich möchte nicht aufarbeiten, was in der Geschichte in Afrika, im Irak oder sonst irgendwo. Ne? Das ist nicht mein Bereich. Ne? Also ich bin kein Priester, das heißt, Religion gehört nicht für mich in die Musik bei mir dazu, genauso auch die Politik nicht. So. Aber Menschen machen mich gerade zu einem Politiker. Ja. So. Aber
und das finde ich nicht. Und das finde ich schade, dass das weggeht vom Eigentlichen auch so ja. Ein bisschen. Weil wie gesagt, die Grundaussage wollte ich ja sagen, ey, ich habe das erfahren in der Hood, fertig aus. Und du sagst ja auch voll schöne Zeilen, in dem, wo du sagst, hier ist, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber wo quasi der Deutsche dafür angegangen wird, dass er mit der Balkanfrau quasi nicht zusammen sein darf und solche genau. Geschichten so, ja. Und ich glaube, das Wichtigste bei diesem ganzen Ding, wo wir uns auch alle einig sind, du und ich und glaube ich auch alle drumherum so, ja, dass es im Endeffekt die Herkunft im Endeffekt komplett egal sein sollte.
Genau.
So. Und dass es legitim ist, finde ich, dass auch ein Cashmo sagen darf, dass es Momente gab, wo du einfach diskriminiert wurdest. So.
Genau.
Fertig aus. So.
Ich will auch nur dieses Recht halt haben. Ja. Und ich weiß, dass als deutscher Rapper es immer ein zweischneidiges Schwert ist, sobald du so sprichst. Und auch dafür möchte ich mit dem Song stehen. Vielleicht, dass man einfach schafft, da, dass man ein bisschen lockerer mal zu nehmen. So. Und nicht immer so, die so, oh, der ist immer Deutsch, der hat was gesagt. Darf der das überhaupt sagen? Weil das ist so. Ich möchte das irgendwie vielleicht irgendwie antreten, dass man das irgendwie ein bisschen verändern kann.
Und wichtig, das hast du, ich weiß nicht, ob du es gerade eben auch schon gesagt hast, aber wir hatten auf jeden Fall im Vorfeld gesprochen, dass du ja auch nicht gesagt hast, ich darf in Deutschland grundsätzlich nirgendwo was sagen und werde unterdrückt.
Genau.
Weil sondern es geht um die Hood, da wo du quasi aufgewachsen bist.
Genau, das wird auch einfach.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Genau, es wird einfach immer wieder der Song einfach verdreht. Es kommen auf einmal Leute, die mir auf einmal sagen, dass ich quasi in dem Song sage, dass ich eine Minderheit in Deutschland wäre. Nein, ich rede nicht von der Minderheit in Deutschland. Ich rede davon, dass ich eine Minderheit in dem Umfeld, wo ich groß geworden bin oder in dem ich mich aufgehalten habe, ob es jetzt irgendein Viertel war oder ob es auf dem Freischenhof ein Knast war oder sonst wo, dort war ich die Minderheit. Ich rede nicht davon, dass ich die Minderheit in ganz Deutschland war. So, das ist ja absoluter Schwachsinn. Genauso wie immer mit diesem Rassismuswort die ganze Zeit immer auf den Song bezogen wird, obwohl dieses Wort nicht darin vorkommt. Es kam vielleicht mal in einer Debatte irgendwo vor, aber ich bin mir sicher, dass die meisten der Leute, die mich da gerade kritisieren, das noch nicht mal gesehen haben. So, das sind einfach so ganz viele Trittbrettfahrer, die jetzt gerne irgendwie, oh, da ist ein Gespräch, da ist viel Feuer gerade drinne, da klinke ich mich doch mal ein, die einfach irgendwie mitreden und einfach irgendwas in den Raum werfen, was nicht da ist. Genauso wie ich diesen Bericht von Falk gesehen habe, mit Wasabi, wo gesagt wird, wenn ich meine Formulierung nicht ändere oder irgendwie so, dann wäre ich für sie ein Nazi und rechts. Das sind absolute krasseste Aussagen, wie oder dass sie sagt so, ja, tut mir leid, aber wenn man das Wort Allmann benutzt, das hat mit Hitler zu tun. So, das ist doch so, naja. das sind kranke Sachen, die ich gerade hören muss.
Da glaube ich, ist auch wieder Missverständnis, weil das ist dieses, ich glaube, Falk hat es, glaube ich, dann auch gesagt, im Prinzip dieses, also ich gehe davon aus, dass er es so gemeint hat, im Sinne von nicht das Wort Allmann an sich, sondern das Deutsche, was mit Hitler insofern zu tun haben, was ich gerade eben auch gemeint habe, dass man natürlich hier in einem Land groß wird und lebt, wo Hitler möglich wurde. Mhm. So. Und dass man, wie gesagt, nicht deswegen nonstop mit einem gebückten Kopf rumlaufen muss, aber dass natürlich eine gewisse Verantwortung und Sensibilisierung und Bewusstsein da sein muss. Aber das hast du ja auch schon mal gesagt.
Ja, aber trotzdem
so.
Darf doch nicht irgendwie so ein Journalist oder sonst wer sich rausnehmen, zu sagen, wenn du das jetzt nicht dann morgen so und so sagst, dann bist du Nazi und Rassist.
Bin ich vollkommen bei dir. Das ich meinte auch Falk Schacht quasi.
Ja,
so.
Aber
ich finde das tatsächlich, was Jule Wasabi da gesagt hat,
ja, also,
da musste ich auch schlucken tatsächlich.
Also das ist
war
ganz
schon
krass.
Sehr...
Ne? Also das geht gar nicht so. Aber warum werden solche Leute dann nicht dafür attackiert? Dass man sich sowas herausnehmen kann, jemanden so zu abzustempeln dann. Also das ist auch Rufmord auch irgendwo. So, du drückst irgendeinem einfach einen Stempel auf, der vor allen Dingen noch nicht mal die Wahrheit ist. So.
Und du hast es auch gesagt, dass sie nicht auf dich zugekommen sind im Vorfeld. Genau. Wenn man schon gewesen. So drastische Sachen sagt, dann wäre es cool gewesen, zumindest mal ein Statement anzufragen.
Ich bin ja auch so, ich glaube, ich bin auch der erste deutsche Rapper, Bio-Deutsche, wie man ja sagt, der sich jetzt auch jeglichem Portal oder jeglichen Fragen auch gestellt hat. Ich glaube, in dem Ausmaß hat sich noch kein deutscher Rapper irgendwie der Öffentlichkeit gestellt und hat gesagt, hey, ich bin bereit. So, egal wer will, kann gerne kommen. Ich bin bereit, mit den Leuten Gespräche darüber zu führen. So, ich bin da. So, ne? Ja. Weil ich muss keine Angst haben, in eine Debatte oder einen Dialog zu gehen, weil ich werde nicht irgendwie was Falsches sagen, was man nachher falsch deuten kann, weil es nicht meine Gesinnung ist. Weil ich weiß ja, was meine Ziele dahinter sind oder warum ich das gemacht habe. Und das ist einfach für mich ein ganz klassischer Hip-Hop-Grund. Einfach so. Ich wollte meine Musik und meine Kunst dazu nutzen, um etwas von mir zu erzählen. Ein Erfahrungsbericht von der Straße. Und ich wollte nicht eine neue Partei jetzt gründen und die Welt verändern.
Vollkommen richtig. Und ich finde, wenn es um Deutsche und Kanaken geht, hat es... um das jetzt mal abschließend quasi zu machen, weil ich glaube, wir haben klargestellt quasi, was dein Grundgedanke war dabei, hat es Abdi eigentlich sehr schön formuliert. Er hat nämlich über Deutsch und Kanake Folgendes gesagt.
Auch der Kai-Uwe kann Kanake sein und kann mehr Kanake sein als ein Ausländer auf jeden Fall. Deswegen ist Kanake nicht die Herkunft, sondern Kanake ist der Lifestyle, definitiv.
Und das ist im Endeffekt ja auch, was es beschreibt. Jetzt haben wir über Allmann gesprochen, den wir vorhin gehört haben, gerade eben. Jetzt hast du aber nicht nur Allmann released, wo es Diskussionsstoff gab, sondern vor kurzem auch Ich hasse dich. Daran geht es um deine Schwester und wie du da über sie ja, herziehst, kann man ja schon fast sagen, hat eigentlich schon, also ich habe so ein bisschen gedacht, so, okay, das hat schon Eminem-Charakter, wie er damals über seine Mom hergezogen ist. So. Dazu muss man deine ganze Story kennen natürlich, aber nur Lines wie, mir ist egal, ob du lebst oder stirbst, ich hasse niemanden so wie dich, ich hoffe, dass Krebs in deine Vene schafft. So. Erzähl den Leuten nochmal bitte ganz kurz, die dich, wie gesagt, jetzt aus unserer Bubble noch nicht so auf dem Schirm haben, so, warum der Song und warum als Single?
Genau, das kann ich ganz kurz erklären. Also, wie gesagt, es sind sehr, sehr, sehr viele Dinge halt in der Vergangenheit geschehen. Also der Vorwurf als Kind, also dass mein Vater sie missbraucht hätte, was dann 2002, nachdem ich aus der JVA kam, von ihr dann revidiert wurde. Ne? Dass sie quasi einfach nur damals weg wollte aus dieser Lebenssituation. Mein Vater war jetzt nicht der aller perfekte Vater, sage ich jetzt mal, ne, so, aber haben viele ja diese familiären Probleme hier und da. Ne? Es ist also keine Begründung, sowas zu machen, weil das hätte sehr, sehr krasse Folgen für meinen Vater haben können, wenn irgendwelche Gerichtspsychologen das nicht schon damals erkannt hätten, dass da einfach was nicht stimmt und er deswegen auch einen Freispruch bekommen hat. Auf diese Geschichte basiert ja, dass unser ganzes Leben zusammengebrochen ist, worauf auch mein erstes Album 1994 basiert. Die Armut kam, ich ins Heim kam und so weiter. Eigentlich mein ganzer Werdegang, die Armut meiner Mutter, genauso das Leben meines Vaters, gebrandmarkt in der Region, wo er quasi auch aufgewachsen ist. So später, wie gesagt, kam es dann halt raus und hat sich halt zugegeben, dass es nur gelogen war. Und um das herauszubekommen, habe ich halt auch gesagt, so, ich will es einfach nur wissen. Dann vergessen wir das Thema einfach und alles bleibt cool. Aber meine Schwester ist ein sehr, sehr seltsamer Mensch, beziehungsweise auch sehr böser Mensch und hat halt viele, viele Jahre noch ganz, ganz viel Unheil angerichtet, familiär mit meiner Mutter und so weiter und so weiter. Ich musste aufgrund meiner Mom immer leise sein, weil sie immer noch versucht hat, sehr, sehr viele Jahre. Und irgendwann hat sogar meine Mom dann aufgegeben. Und das war dann der Punkt, an dem natürlich dann all die Emotionen, die sich all die Jahre aufgestaut haben, dann in einem Song wie Ich hasse dich dann entladen wurden, quasi. Und ich weiß, es sind drastische Worte, aber es sind die Worte, die auch wirklich meine Emotionen so dann widerspiegeln. Und da muss man halt manchmal als Künstler halt einfach auch da zu sehr drastischen Mitteln greifen oder Worten. Und deswegen, ich weiß, dass viele Leute diesen Song oder manche Passagen da sehr schwer verdauen können. Aber so ist es halt. So, meine Geschichte oder unsere Geschichte war sehr individuell, sehr individuell, sehr hart. So, und das ist halt auch, für mich war ja wichtig, so oder so beim Album 1998, es sollte ja quasi dieses Kapitel, mein Leben, diese autobiografische Geschichte, die ich bei 1994 angefangen habe, sollte das bei 1998 zu Ende bringen. So, deswegen war der Song Ich hasse dich sehr wichtig für den allerletzten Song, der auf dem Album kommt, und der heißt halt Papa. Der ist das große Finale.
Das ist die nächste Single, ne?
Genau, ist die nächste Single. Kommt dann, ich glaube, heute Abend, genau, um 23.59 Uhr auf meinem Channel. Und das ist halt das große Finale, mit dem ich halt diese ganze düstere und dunklere Vergangenheit halt abschließe. Und ich kann halt nicht, wenn ich bei 1994 angefangen habe, von der Geschichte zu erzählen, jetzt hier dieses unangenehme Thema rauslassen. Das heißt, das verfälscht meine Story. Der Hass ist da und ich kann es auch einfach nicht ein Leben lang so stehen lassen. Ich kann nicht stehen lassen, dass ein Mensch so viel Unheil angerichtet hat und damit durchkommt. Und alle schweigen und es ist so. Aber ich habe mein Leben öffentlich gemacht mit dem ersten Album 1994 und damit muss ich die Geschichte auch zu Ende erzählen. Und das gehört halt für mich mit dazu. Ab dem Punkt habe ich meiner Schwester abgeschlossen und den Frieden mit meinem Vater und all den anderen Dingen halt gefunden.
Okay, das ist verständlich. Und warum als Single?
Weil der Song halt sehr wichtig ist für die letzte Single, für Papa, für die Leute, die halt jetzt meine Dokumentation oder so weiter noch nicht gesehen haben, damit ihr das alles ein bisschen mehr nachvollziehen können, was jetzt in der letzten finalen Single halt quasi erwähnt wird bei Papa. Weil quasi dort in diesen zwei Songs halt diese Parallelen halt sind. Da in dem Song Papa kommen Sachen drin vor, wenn man diese Grundgeschichte von davor nicht kennt, könnte das schwierig sein für den einen oder anderen, manche Passagen halt zu verstehen.
Und okay, das macht Sinn auf jeden Fall. Und du hast aber auch mal gesagt, jetzt in meinem Interview, ich weiß leider nicht mehr genau in welchem, ob es bei TV Straßensound oder bei Toxic war, bei hiphop.de, dass du diesen Song auch gewählt hast, weil du es deiner Schwester sonst hättest nie sagen können, so, beziehungsweise genau. diese ganzen Infos und deine ganzen Emotionen nie quasi an sie rangetragen werden würden, weil sie immer abblockt oder irgendwie genau. nicht zuhört oder keine Ahnung. Und ich hab mir gedacht, vielleicht auch deswegen als Single, damit es noch mal präsenter ist, so. Also das macht natürlich Sinn wegen der zweiten Single, die jetzt kommt, Papa, um es einfach zu connecten. Aber
ich bin sicher, dass es wahrscheinlich den Weg zu meiner Schwester auch gefunden hätte, ohne dass ich das als Single hätte gewählt. So, aber primär war für mich so wichtig, dass ich den Leuten den Song gebe, damit sie mit dem nächsten Song noch viel mehr mitfühlen können, weil bei Papa und so, da geht halt quasi, man merkt, das ist das große Finale, auch von der Videoproduktion, was wir da mit Daniel Zutin gemacht haben, das ist halt wirklich das große Finale, damit schließe ich alles ab und da war der Song halt einfach mega wichtig im Vorfeld.
Das ist verständlich. In diesem ganzen Song steckt so viel Hass drin. Ich kann mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel Hass du da gespürt haben musst so, und was sie auch alles ausgelöst haben muss quasi. Wie war der Moment, als du es erfahren hast, dass das Ganze eine Lüge war und dein Vater der Vater ist, den du kanntest, bis du 10 warst?
Ja, also es war für mich sehr, sehr krass, weil quasi ist in dem Moment, lässt du halt dein ganzes Leben, so die letzten Jahre mal Revue passieren, von Heim angefangen, von in irgendeinem Feld, in dem ich lag, wo irgendein Pflegevater mich kaputtgeschlagen hat, bis kalte Nächte in irgendeinem Treppenhaus im Knast, mich durchzusetzen als Deutscher halt, als Allmann, wovon ich auch da berichte, der es ein bisschen schwerer da hat. So all diese ganzen Schlachten, Kämpfe, Schmerzen, Tränen, Trauer, so, dass das halt alles irgendwo darauf basiert, ne, weil einfach mal irgendwo eine Lüge erzählt wurde, ne, und auch die Armut meiner Mom, auch die Situation meines Vaters, der quasi wir hatten ja dieses ganz normale Leben, Haus, zwei Autos, Mutter, Vater, Kind, ne, so, und all das hat mein Vater heute auch nicht mehr, der hat ja quasi alles verloren, so, ne. Und ich bin halt auch das Letzte, quasi, was er noch hat. So, ne, der kommt auch jeden Tag zu mir in die Tattoo-Villa und so. Und verbringt mit uns halt auch so viel Zeit. Und so, deswegen war es halt auch für mich wichtig, wie gesagt, diesen Song vorab zu machen, noch dann bevor der Song Papa kommt. Und ja, das ist die ganze Intention dahinter.
Du hast auch gesagt, das hat mir gezeigt, dass ich niemandem vertrauen kann. Inwieweit kannst du wieder vertrauen?
Ich muss ehrlich sein, ich bin jemand, ich vertraue eigentlich gar nicht. So, ich bin sehr, was das angeht, schon sehr, sehr hart geprägt. So, vor allen Dingen, am schlimmsten habe ich sogar noch mal jetzt in den letzten 2-3 Jahren erfahren. So viele, ich habe viele, viele Freunde verloren, nur aufgrund des Erfolges, wo ich aber mit Fleiß für gekämpft habe, auch jetzt zum Beispiel mit den Tattoo-Geschäften, weil ich mehrere Tattoo-Geschäfte habe und wo dann Geld kam, so was ich halt nie irgendwie besessen habe. Das heißt, mein Leben schon um einiges positiver geworden ist. Da habe ich alleine schon gemerkt, so wie krass ich mich auch in vielen Menschen auch da wieder täusche. Wenn auf einmal nur aufgrund, weil es dir finanziell besser geht als vielen, auf einmal nicht du dich veränderst, weil du auf einmal ein bisschen Geld hast, sondern dein Umfeld sich dir gegenüber verändert und versucht dir irgendwie einzureden, dass du ja nicht mehr derselbe wärst. Obwohl du ganz genau weißt, du bist genau wie vorher. Nur die Leute haben irgendwie auf einmal Komplexe. Und auf einmal wirst du auch da wieder verraten von engsten Leuten. So. Das heißt, Vertrauen ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. So. Denn in der Regel kann man sagen, wird Vertrauen an einem gewissen Punkt meistens zu 97% missbraucht. So, wenn wir jemandem vertrauen können, dann eigentlich in der Familie, deiner Mutter oder dein Vater. Und da sieht man ja, wenn ich meiner Schwester schon noch nicht mal mehr vertrauen konnte, so und so viel Leid angerichtet hat, ist das natürlich, bin ich ein sehr gebrandmarktes Kind, was die Sache Vertrauen halt angeht.
Welcome back, Cash Moves bei uns. Geht's dem Bruder hier gut, denn nicht nur ihm allein?
Mir geht's hier immer super, ne? Hier bei dir, ne? Das ist immer eine super Talkrunde, ne?
Sehr schön, freut mich. Eine andere wichtige Person in deinem Leben, die du ja auch auf dem Album thematisierst, ist Konrad Mattes. Ein Straßenheiliger hast du ihn genannt.
Auf jeden Fall.
Wenn jeder auf Gigs heute deinen Namen ruft, weiß ich, alles wird gut, sagst du auch auf einer Line. Was rätst du Streetworkern oder Bewährungshelfern oder Leuten wie Konrad Mattes, wie sie quasi durchhalten sollen, wenn sie mit Leuten mit deinem früheren Ich und Konsorten quasi in Anführungszeichen zu tun haben? So. Weil ihr hattet ja, also kurz zur Einordnung, er war derjenige, der wirklich komplett immer an dich geglaubt hat, dir vertraut hat, dir ausgeholfen hat, immer auf dich zugegangen ist quasi, dir auch mit Geld ausgeholfen hat, aus einem Privatgeld zum Teil quasi dich auf jeden Fall nie hat fallen lassen so und auch ganz viele andere nicht und so fast aufopferungsvoll eigentlich seinem Job nachgegangen ist, was fast schon eine Berufung vielleicht, so wie das zumindest du schilderst, genau. War, aber er natürlich auch ganz viel verraten wurde. So.
Ich habe die beste Antwort für dich eigentlich darauf. Ich kann keinem Streetworker oder Leuten, die so versuchen zu sein wie Konrad Mattes, einen Tipp geben, weil es gibt keinen Tipp dafür. Weil du wirst immer nur Schlechtes quasi erfahren. Also zu 90% in dieser Welt. Um so zu sein wie Konrad Mattes, muss das halt einfach eine innere Eingebung sein und dein Lebensweg, so dein, dass das alles für dich halt ist. So. Es hat nichts mehr mit einem Job oder irgendwie einem Beruf zu tun oder dass man sagt, hey, ich will jetzt raus, ich will Streetworker werden oder hier und da und hey, wie macht man das denn am besten und kannst du mir mal so ein Regelwerk zeigen oder wie man da irgendwie, wie man an die Sache rangeht. So, das ist das, was Konrad Mattes gemacht hat, das ist etwas, was man nicht erlernen kann. So, das geht nicht. Das ist Überzeugung. So, das ist Überzeugung, wo vielleicht auch sehr stark der Glaube bei Konrad Mattes auch eine Rolle gespielt hat. Er war ja Geschäftsführer des Sozialdienst Katholische Männer bei uns, vom SKM, und ein sehr gläubiger Mensch. Und ich denke, das ist dann halt echt so auch ein bisschen vom Glauben auch noch ein bisschen so gesteuert. So.
Habt ihr mal drüber gesprochen in den Gesprächen, wie es ihm damit geht quasi, wenn jetzt, ich weiß nicht, ob da müssen ja bestimmt Sachen passiert sein, so, ja, in irgendeiner Form, wo du auch mitbekommen hast, dass Leute es halt ausgenutzt haben in irgendeiner Form. Und habt ihr da mal drüber gesprochen, wie er dazu steht quasi, also wie da seine Einstellung zu war?
Immer in den Momenten, wo jemand ihn hart hintergangen hat oder betrogen hat oder sogar geklaut hat, so war er genau wie jeder andere Mensch auch nur ein Mensch, zornig in dem Moment, aber auch war das war aber auch genauso schnell wieder weg. So, also ich denke, der hat das dann immer für sich selber, mit sich selber dann irgendwie ausgemacht und versucht zu erkennen, woran das liegen kann oder weil manche Menschen halt einfach da so sind oder das vielleicht noch nicht verstehen können oder wollen und hat dann, ich denke, wenn man dann eine Woche später wieder zu ihm gekommen wäre, auch wenn man ihm irgendwie das Schlimmste angetan hätte, wäre dann halt wieder da gewesen und hätte mit offenen Armen diese Person halt empfangen. So. Aber natürlich hat er auch ganz menschlich auf Enttäuschung auch reagiert, ne? Mit Enttäuschung halt. Ne? Aber die aber auch ganz schnell wieder verarbeitet. Ich glaube, das war somit einer der stärksten Fähigkeiten halt auch von ihm. Weil sonst wäre er ja mit den Jahren daran ja irgendwann mal zerbrochen. So, weil dann, du würdest ja quasi, wenn du das immer wieder erfährst, was ein Konrad Mattes erfahren hat, diesen Betrug und so weiter, du würdest ja dann irgendwann Menschen hassen, normalerweise. So, alle Menschen, da hättest du Hass auf Menschen. So. Aber so war er halt nicht.
Also das Vergeben war ein ganz großer Faktor wahrscheinlich bei ihm.
Auf jeden Fall. Ja.
Was rätst du Jungs oder Mädels wie dir damals, die so ein bisschen halt viel verarbeiten müssen einfach und da Kanäle suchen, nenne ich es jetzt mal, die vielleicht nicht unbedingt die idealsten sind. Also womit hat er es auch zum Beispiel geschafft, an dich ranzukommen?
Einfach durch viele Gespräche und einfach auch durch Lockerlassen, weil als er mich damals im Knast dann besucht hat, da war ich ja noch sehr misstrauisch und habe gesagt, hör mal zu, wenn du denkst, kannst du mich hier rausholen und mir dann die ganze Zeit drohen mit Bewährungswiderrufen und wenn du das nicht machst, dies nicht machst. So, das war das halt. Ne? Ich bin halt rausgekommen und der hat mir einfach komplett meine Freiheit gelassen. So, mach, was du willst. Interessiert mich nicht. So, mach einfach, was du willst. Und wenn du Bock hast, komm rüber, lass quatschen oder irgendwie so. Das heißt, er hat mich nicht versucht, so einzuengen oder so zu drängen zu Gesprächen und so weiter. Und hat mir halt einfach meine Freiheit gelassen. Und das hat halt auch so, das hat halt mehr bewirkt, dass ich ein gewisses Vertrauen so zu Konrad Mattes bekommen habe. Und er war auch sehr interessiert immer an den Dingen, die uns halt auch interessieren. So, ob es die Musik war, Hip-Hop, das zu verstehen. Der war 64 Jahre alt und hat Kalkani-Hosen getragen. Und das war Kracher. Jeder bei uns kannte den halt so. Der sah mega lustig aus mit den Klamotten. Ne? Aber er hat es halt gefeiert. Ne? Sein Are You Still Down-Album von Tupac, das lief bei dem rauf und runter. So, ne? Der hat die ganze Auto voller CDs gehabt halt, ne? Von Tupac angefangen bis Wu-Tang und was weiß ich was alles, ne? NWA, der hat halt all das gepumpt. Der hat auch versucht, einfach all das hinter uns auch zu verstehen und hat sogar dann selber gefühlt und gefeiert. So, wie gesagt, was würde ich den Menschen raten, die so waren wie ich dann? Es gibt dafür einfach kein Rezept. So, weil jeder einfach so individuell ist. Der eine ist charakterstark, der eine ist charakterschwach. Der eine ritzt sich, der andere würde sowas niemals tun. Die Menschen sind alle so individuell. Der eine ist ein Kämpfer, der eine, der will aus der Scheiße raus. Dem anderen ist es egal. Der findet sich damit ab. So, der hat gar nicht den Antrieb dazu. So, und deswegen, das ist sehr, sehr schwer, da irgendwie einen Rat zu geben.
Cashmo's bei uns, 1998, 2011, 20 kommt das Album raus. Ein Album ohne Feature, weil das kann.
So ist es, ne?
Auf unsere Zeit rappst du. Wenn Rapper sich Freunde kaufen für Kriege und selber nie am Start sind, wenn es klatscht, weiß es, bleibt so. Deshalb ist die Szene für den Brudi nur noch Hass. Wenn du zurückblickst auf die Zeit, wo du mit Crazy D am Waschbecken represented hast.
Geil, dass du den Namen einfach raushaust. So, das ist einfach, was soll ich noch sagen? So, das nenne ich einfach, das muss ich auch jetzt hier einfach mal so straight raussagen. Die Vorbereitung, die dieser Mann da trifft, das ist unglaublich. Der sagt einfach Crazy D. Kein Mensch auf diesem Planeten weiß wahrscheinlich noch, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in einem Song den Namen sogar selber erwähnt habe. Das ist einfach, das hat mich jetzt geflasht. Du hast mich einfach wieder abgeholt. War Crazy D am Waschbecken, ey, wo wir unsere Scheiße da zusammengebastelt haben, das hat irgendwie einigermaßen geil klingt mit dem Scheiß Kasi da, ne? Ja, genau das. Super, geil.
Wenn du so an die Zeit zurückdenkst und jetzt auf die Szene blickst, was geht dir so im Kopf rum?
Ja, zu der Zeit, wo wir gerappt haben, da war Hip-Hop nicht so fame. Also das war ja nicht so wie jetzt. Wir waren noch alle sehr, sehr amerikanisch orientiert, ne, was da drüben in den Staaten abging so. Und
naja, Stimmen könnten sagen, das sind sie jetzt auch noch.
Ja, natürlich. Ne? Aber ich meine ja nicht von der Kunst her. Das heißt, der Markt hier in Deutschland war immer noch so in amerikanischer Hand. Das heißt, wir haben hier Ami-Mucke gehört. Und hier war es nicht so mit, da gab es einen Xavier Naidoo. Den gab es mal irgendwie sehr, sehr früh halt. Aber es gab nicht viele wirklich deutsche Künstler, die irgendwie ein krasses Standing hier hatten. Vor allen Dingen in unserem Bereich. Da waren es halt dann eher mehr so Studentenrap geprägte Szene halt, muss man halt so sagen, was natürlich Leuten von der Straße nicht so viel gegeben hat. Das heißt, deswegen haben wir natürlich über den Teich geguckt und haben halt da unsere Vorbilder gefunden oder die davon erzählen, wie es ähnlich bei uns halt quasi halt abläuft, auch wenn es bei denen natürlich eine ganz andere Nummer nochmal ist. So, ich hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich gedacht hätte, dass deutscher Hip-Hop mal so groß wird. So. Ich finde es aber auch geil. So. Es ist zwar nicht heute alles so, wie ich es mir wünschen würde, sage ich mal, aber trotzdem feiere ich es halt so. Ich feiere es, dass es halt einfach so groß geworden ist, also unsere Kultur, so diese ganze Hip-Hop-Kultur und es auch sich auch noch so oft so verändert hat und nochmal so viele verschiedene Richtungen nochmal erschaffen hat halt. Die einzige Trauer, die ich halt immer wieder halt sage, ist halt so, dass ich halt sehr schade finde, dass jeder sich immer an den aktuellen Hits halt orientiert und versucht, denen halt nachzueifern, anstelle von neue Hits und neue Wege wieder neu zu kreieren. Das ist ja etwas, was so in den 90er oder 2000er Hip-Hop halt so ausgemacht hat. So, weil du hast dann, keine Ahnung, einen Song gehabt von 50 Cent oder so als Beispiel und dann kommt auf einmal irgendwie eine neue Single von Missy Elliott und du weißt ganz genau, der Beat, der da jetzt wahrscheinlich kommen wird, so eine Art Beat hat es noch nie gegeben. Das ist immer was Neues. Das ist immer wie eine neue Erfindung. Und da war es das auch geil, das zu hören, selbst wenn es noch nicht mal irgendwie so dein Style war. Aber die haben immer irgendwie geschafft, dass du das Gefühl hast, das ist wieder was ganz anderes, wieder was ganz Neues. Auch ein Judgment Day von Method Man, so, das klang dann einfach komplett anders als das, was davor. So, deswegen, da gab es nicht so wirklich, das ist der Sound oder der Sound. Die haben einfach geile Mucke gemacht, waren immer sehr kreativ und haben immer wieder irgendwie was Neues erschaffen.
Sido war für dich immer ein Vorbild, was Alben angeht, von der Herangehensweise, Stories und so weiter und
auf
so fort.
Jeden Fall.
Dein Album ist genauso gut wie eins von Sido, wenn nicht sogar besser, hast du gesagt.
Habe ich das gesagt?
Ich glaube, das hast du in einem Anflug von gesagt.
Ja, das wäre krass. Also,
warum stehst du noch dahinter und beziehungsweise warum?
Ja, das ist einfach so, eigentlich wahrscheinlich ein Euphorie-Moment. Ich feiere das Album endkrass, also so mein Album, das ist halt einfach wirklich von der Umsetzung, von der Wertigkeit und auch von der Langlebigkeit und dass jeder Song eine andere Thematik hat, so wie ein richtiges Album zu sein hat, schon was sehr Besonderes. Ich sehe nicht viele auf dem deutschen Hip-Hop-Markt, die sowas können, sowas beherrschen. Da ist Sido einfach so wirklich die Nummer eins, so irgendwo für mich. So ein sehr, sehr besonderer und sehr starker Künstler, was das halt angeht. Das war dann wahrscheinlich ein bisschen in so ein Battle, ne, dass ich sage, so, hör mal, vielleicht ist mein sogar noch eine Nummer besser geworden als deins, aber also wieder bei Sido absoluten Oberrespekt. Ich würde mir eigentlich niemals so herausnehmen, mich da irgendwo oben in den Sido zu stellen. Der hat auf jeden Fall diese Alben, das, was ich da gerade gemacht habe, einfach mal über zwei Jahrzehnte gefühlt abgeliefert. Ne? So, wer bin ich, dass ich mir jetzt rausnehme, dem Herrn da eine Krone abnehmen zu wollen und mir die aufzusetzen, der hat das schon 10 Mal gemacht, so, oder 15 Mal gemacht, oder was weiß ich wie oft, so. Deswegen, also absoluten Respekt und immer sehr, wie sagt man, ich halte mich da bedeckt einfach, ne? Mhm. So, ich habe Respekt, ich bin ein Mensch mit Respekt, so, ich kriege den Respekt auch nicht oft zurück, muss ich ehrlich sein, den ich dann gebe. Das hat wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Zorn in der letzten Zeit dann auch bei mir dann wahrscheinlich mal gespiegelt dann. Ne?
Der ist ein bisschen in Nick da mehr reingeflossen, glaube ich.
Ja, das ist so, ja. Aber wie gesagt, absolut Respekt. So. Aber ich weiß, ich habe ein Album gemacht auf diesem Niveau.
Wir geben bei YoFM Featuring Flex FM der Straße immer gerne was zurück. Deswegen sind wir rausgegangen und haben Leute gefragt, was sie gerade beschäftigt. Wir haben gesagt, wir haben jemanden da und vielleicht kann er ein bisschen was zurückgeben. Und ich spiele dir jetzt verschiedene Töne vor von Leuten, die sich mit einem Thema beschäftigt haben. Die stellen dir eine Frage und du guckst, was du ihnen vielleicht als Antwort geben kannst. Die erste ist Elisa, 19, und hat folgende Frage an dich.
Hi Cashmore, meine Schwester hat vor kurzem angefangen zu singen und sie will sehr gerne auch in diese Branche bleiben. Deswegen meine Frage ist, wie hast du deine Karriere gestartet und hast du irgendwelche Tipps, wie man allgemein in diese Karriere und in diese Branche starten kann?
Ja, also mein Tipp in dem Bereich ist auf jeden Fall der Ehrgeiz. Das ist halt so mit der wichtigste Tipp. Man sollte auch gar nicht so an die Sache herangehen, dass man jetzt irgendwie gefühlt nächste Woche irgendwie ein Star sein möchte. Ich finde es halt ganz wichtig, dass man sich jeden Tag intensiv mit der Musik beschäftigt, wenn man wirklich etwas erreichen möchte in der Musikbranche und es auch irgendwie eine Berechtigung hat, weil die Stimme und so weiter gewisse Grunddinge vorhanden sind, dann ist es halt sehr wichtig, dass man sich dann auch dafür entscheidet, halt alles dafür zu geben. Das heißt, wenn man irgendwie von 8 bis 16 Uhr arbeitet, dann muss man sich halt überlegen, ob man um 17 Uhr dann mit Freunden in eine Shisha-Bar rumhängen möchte oder ob man dann wirklich dann von 17 Uhr gezielt jeden Tag diese Zeit nutzen möchte, an diesem Traum und an diesem Ziel zu arbeiten. Weil nur die Leute, die übernatürlichen Ehrgeiz in die Musik stecken, werden am Ende auch belohnt mit Erfolg. So. Also das heißt, Ehrgeiz ist auf jeden Fall für mich so der Tipp Nummer 1. Ohne Ehrgeiz geht gar nichts.
Und sie sollte nicht über MySpace einen gewissen Produzenten namens Cashmore anschreiben, weil sie gerne singen möchte.
Ja, das lassen wir mal hier. Wenn sie Linda heißt, ist das gefährlich. Ne? Der weiß einfach alles, der Typ. Du bist der Knaller, wa? Ich feier dich. Das bleibt auf jeden Fall drinnen. Ne? Ich komm nicht klar, wa? Hey, Beste, wa? Beste. Ne? Linda will singen, wisst ihr Bescheid, ne?
Okay, jetzt haben wir den nächsten, der Mika, 20, der hat folgendes Thema.
Hey Cashmo, wie definierst du Glück?
Wie definiere ich Glück? Glück ist für mich, wenn ich mein Leben so ausleben kann, berufstechnisch und so weiter, familiär, so wie es mir auch Spaß macht. So, zum Beispiel ich finde, ich bin sehr glücklich, weil mich das Tattoo-Geschäft sehr glücklich macht. Ich verbringe gerne sehr viel Zeit auf der Arbeit. Ich stehe gerne sehr früh auf und komme auch gerne sehr spät nach Hause und schlafe auch gerne nur wenig, 3 bis 4, 5 Stunden manchmal, weil es mir halt Spaß macht, da immer wieder Dinge in die Hand zu nehmen, zu verändern und zu sehen, wie all das wächst und der Erfolg einem irgendwo da irgendwann auch recht gibt. So, das ist für mich eigentlich Glück. Also Glück ist bei mir nicht definiert durch unbedingt jetzt durch finanzielle oder materielle Dinge, sondern einfach, dass ich meinen Fokus darauf legen kann, was ich auch gerne mache und davon auch leben kann.
Dann haben wir noch die Annika, 28, mit folgender Frage.
Hey Cashmo, sag mal, ich kenne deine Texte nicht, aber so als Rapper, warum beleidigen die eigentlich tendenziell meine Mutter?
Warum beleidigen Rapper immer Mütter?
Ja, also müssen wir mal so sagen, es gibt da natürlich den ein oder anderen Rapper, der da wahrscheinlich ein bisschen mehr aktiver in dem Bereich ist. Ich bin ja da weniger der Typ, der jetzt irgendwie Mütter quasi erwähnt. Irgendwie kommt mir immer sehr schwer irgendwie über die Zunge. So, ich weiß auch nicht so, ich selber bin nicht ganz so cool damit und finde es auch oft gefährlich, wenn es einen selber halt trifft, ne, weil da besteht Handlungsbedarf, sage ich mal.
Wir erinnern uns ganz kurz, deine erste Single hieß Nick da mehr.
Genau, deswegen ich kann es nur auf anderer Sprache. Warum machen die das? Kann ich ganz einfach erklären. Das ist halt ein Mittel auf der Straße generell, um wenn wirklich ein Streit eskalieren soll oder man einen wirklich definitiv demütigen möchte oder man einen Kampf herausfordern möchte, wird halt einfach die Mutter quasi erwähnt. Und das ist dann der Punkt, an dem gibt es dann eigentlich nichts mehr zu reden. Entweder attackiert dich derjenige, dem du damit beleidigst. Wenn er es nicht macht, hat er sich quasi unterworfen und ja, hat ab dem Moment dann keinen guten Stand mehr bei der Community. Ne? Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in der Hip-Hop-Welt gerne genutzt. Das ist das absolute Nonplusultra an Diss, was man anwenden kann gegen einen Künstler, wenn dort keine Reaktion oder keine Antwort kommt, ob in Kunstform oder sogar vielleicht in körperlicher Variante, wenn man sich begegnet, ist eigentlich dann klar, dass dann der Angegriffene nicht mehr ernst zu nehmen ist.
Das hast du sehr schön formuliert für die Annika, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja. Dann war Joni letztens da und der jetzt auch sein Album rausgebracht hat, Savoir Allee, und der hat auch eine Frage gestellt, und zwar folgende.
Ja, wie viel ist Universal wert?
Wie viel ist Universal wert?
Wie viel ist Universal wert, ja. Die Plattenfirma Universal. Wir haben darüber gesprochen, so, wenn man die kaufen könnte. Es ging so um Masterrechte so ein bisschen. Boah. Und wenn man Universal kaufen wollen würde, wie viel ist das wert?
Boah, ey, also... Also wie gesagt, ich bin jetzt erst gestern nochmal am Gebäude in Berlin vorbeigefahren. Da frage ich mich erstmal, wie viel ist das scheiß Gebäude alleine schon wert, ne? So, also, wie viel ist Universal wert? Also das ist ja wirklich, habt ihr alle eine Zahl genannt?
Ja, wir haben, er hat eine Zahl genannt tatsächlich, ja.
Also wenn Beats by Dre einfach ein paar Kopfhörer 3 Milliarden, 4 Milliarden wert waren, hey, wie viel wird denn dann Universal wert sein? Das ist ja gefühlt der ganze Weltmarkt. So irgendwie auch irgendwie. Also reden wir nur von Deutschland oder?
Nee, Universal, international.
Mit Filmen drin und allem drum?
Nein, nur Musik. Wir beschränken uns mal nur auf Musik, weil es um Masterrechte ging und so ein bisschen. Also Universal Studios und so lassen wir mal weg, wenn es überhaupt dazu gehört.
Keine Ahnung. 100 Milliarden? Ich weiß es nicht. Das ist eine
Zahl. Bei uns, wir waren auch komplett absurd, weil das ist so eine unvorstellbar absurde Zahl.
Ja, weil das sind Künstler drin, ja, im Backkatalog. 500 Milliarden flüssig, weiß ich immer, das ist so unvorstellbar. Das ist so, wie gesagt, ne, nehmen wir nur das Scheißgebäude in Berlin. So, was ist das alleine wert? So, ne, das ist, ich bin jetzt nochmal dran vorbeigefahren und hab gedacht, Alter, was ist das für ein Gebäude? So, wie weit geht das nach hinten raus? Wie weit geht das noch nach da? Und Wahnsinn.
Ja. Wirklich absurd. Du hast auch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Du weißt nicht, wer es ist.
Jetzt mache ich es ganz gefährlich. Warum wird der Allmann für seinen Song so angefeindet?
Interesting. Ja, mal kurz gucken, gespannt, was
mal
dann...
Mal gucken, wie das Gespräch dann bei euch dann ausufert. Ne? Also es ist einfach, ist perfekt. Ne?
Ja, gut, auch schön verlängert.
Ich bringe auf jeden Fall Zündung da rein. Ja. Ne?
Und den Brudi im Gespräch halten, ist auch schlau.
Ja, ist auch sehr schlau. Ne? Wie man ja eben festgestellt hat, bin ein sehr kluger Geschäftsmann. Ne?
Cashmo, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, dass du so offen und ehrlich über die verschiedenen Themen gesprochen hast. Viel Erfolg. Vergesst nicht, in den dunkelsten Zeiten macht Träumen Mut. UFM ist der Sender, UFM featuring Flex FM, die Show. Mein Name ist Simon. Das Interview hier gibt es wie immer auf YouTube, als Podcast, als Stream. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ich bedanke mich und die letzten Worte, Cashmo, gehören dir.
So, meine letzten Worte. Erstmal Dank für das Interview und zweitens, ja, ich würde mich freuen über den Support meiner Box. Einfach die Box bestellen im Distri Store. Damit bringen wir nochmal echten Rap oben in die Charts herein, ohne jetzt dem Lelele-Sound oder sonstigen Regeln zu folgen und auch noch ohne Feature. Deswegen, Support ist alles. Danke an UFM, Flex FM, geiles Interview immer wieder. Und danke an Simon, der weiß ganz genau, wie man sich vorzubereiten hat. Also, Props gehen raus, ne? UFM featuring Flex FM. Run, run, run.